Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich wieder zu einer neuen Podcast-Folge rund um das Thema Krebs. Und Freunde der Sonne, es ist schon wieder soweit, wir sind mitten im Dezember. Es kann kaum erwarten, dass hier bald Weihnachten ist und ich hoffe auch sehr, dass du eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit hast. Und heute haben wir ein ganz besonderes Geschenk für dich. Und da werden wir heute auch ein bisschen noch drüber sprechen. Und da wird mein wundervoller Gast heute auch etwas beizutragen. Also hör unbedingt rein, nimm dir eine Tasse Tee, mach's dir gemütlich bei einem, ja, ich weiß nicht so genau, vielleicht bist du draußen und machst einen schönen Spaziergang, vielleicht sitzt du auch auf deinem Sofa, vielleicht bist du am Autofahren. Da könnte die Technik, die wir heute machen, vielleicht nicht so gut klappen, aber wenn du zu Hause bist und wenn du es dir ein bisschen gemütlich machst, dann musst du unbedingt dabei sein und das heute auch ausprobieren. Also es wird heute ein bisschen aktiver, ich freue mich sehr, lass dich gerne drauf ein und ich würde natürlich gerne ein paar Worte hier sagen zu meinem wundervollen Gast und zwar habe ich die liebe Svantje hier sitzen. Svantje ist 50 Jahre alt und hatte genau vor 10 Jahren, nämlich 2015, Diagnose Brustkrebs. Ja, und was Svantje daraus mitgenommen hat, was sie geprägt hat, was sie heutzutage gemacht, wie sie durch diese Diagnose durchgegangen ist, was sie uns mitgeben möchte, was daraus entstanden ist, all das wirst du heute erfahren. Deswegen, Svantje, es ist so schön, dass du heute da bist und dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr auf das Ausprobieren, was du heute mitgebracht hast. Ich möchte natürlich nicht zu viel verraten, weil da sollst du ja auch drüber berichten und erzählen. Aber erstmal schön, dass du hier bist. Du darfst sprechen.
Ja, mir ist nicht so sicher. Hallo, okay. Kinder.
Hi.
Gott. Schön, dass ich mit da sein darf und wir uns unterhalten können.
Sehr schön. Liebe Svantje, lass uns doch ein bisschen mal zurückgehen. 2015 ist ja schon eine ganze Weile her, aber vielleicht magst du mich und die Zuhörer gerne mal auf deine Reise mitnehmen, was gerade so bei dir los war, privat, beruflich, ein paar Monate vorher oder ja, als das Ganze irgendwie angefangen hat.
Ja, es ist tatsächlich lange her und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo sich's ganz nah anfühlt. Es einfach auch so eine sehr prägende Zeit war. Ja, was war da drumherum los? Also drumherum los war, ich war mitten in meiner Ausbildung als Gestalttherapeutin, hatte gerade eine Freundin durch eine Brustkrebsphase begleitet und war privat innerhalb meiner Ehe gerade in eine totale Schieflage geraten. Meine Kinder waren relativ klein, die waren im Kindergarten und Anfang Schulalter.
Mhm.
Genau, und das ist so die Rahmung, in der ich da vor 10 Jahren gerade steckte und ich war 40 geworden.
Mhm.
Ja, genau.
Mhm. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze so angefangen hat? Hast du den Knoten selber ertastet oder war es wie bei so einer Vorsorge?
Genau, ich hab die Verhärtung in der Brust selber ertastet, hatte mich zu dem Zeitpunkt schon immer wieder so immer mehr in mein zyklisches Leben eingependelt und wusste, dass sich meine Brust einfach während des Zykluses verändert.
Absolut.
Und merkte dann aber irgendwann, okay, das, was jetzt hart geworden ist, geht gar nicht mehr weg. Und dann habe ich noch meinen Zyklus abgewartet und habe gemerkt, so, nee, es ist immer noch da. Hm. Und dann bin ich ja zu meiner Frauenärztin gegangen und die hat das dann gleich sehr, sehr ernst genommen. Also sie hat es sehr ernst erstmal genommen, worüber ich ganz froh war, weil ich so ich war so ganz unsicher und sie hat das aber gleich ernst genommen und hat direkt einen Ultraschall gemacht und sagte, sie sieht da was, sie weiß es auch, aber auch nicht so ganz genau und hat mich dann in die Radiologie überwiesen. Genau, und in der Radiologie war es dann ähnlich.
Mhm.
Ja, wir sehen da auch was, wir wissen aber auch nicht so genau. Und haben sie eine Stanzbiopsie gemacht. Und die Stanzbiopsie, das war so meine erste Phase des Wartens. Also es ist nicht so meine liebste Erfahrung, dieses Warten. Die Stanzbiopsie hat dann ergeben, ist gutartig und wir operieren es trotzdem. So, und wie ich meine ganze Phase so beschreibe, ist, dass es so eine Zickzack-Diagnostik war. Also das ist die erste, wie sich im Nachhinein herausstellt, es ist dann operiert worden, es ist entnommen worden, es ist im Labor festgestellt worden, dass es bösartig ist. Genau, und dann war der Tumor so groß, dass sie nochmal operiert haben und auch nicht brusterhaltend operieren konnten. Und hatten unter der OP dann Lymphknoten, dieses ganz klassische Lymphknoten untersucht. Unter der OP hieß es, es ist nichts im Lymphknoten, hier kommt der nächste Zickzack. Das Labor hat dann danach ergeben, es ist doch was im Lymphknoten, also ist nochmal ein drittes Mal operiert worden.
Oh, krass, okay.
Und da hatte mein Onkologe schon gesagt, er glaubt nicht, dass da nochmal was drin ist weiter, aber ich war einer totalen Angst und war echt nur so, bitte macht alles, dass es weggeht. Und da war dann aber nichts weiter.
Genau. Sehr gut.
So, also das war so eine Zickzack-Zeit. Ich glaube, so rede ich es mir heute ein, dass es so 12 bis 16 Wochen waren, diese OPs. Also das ging so Schlag. Zwischendurch war ich immer in Urlauben, die eh schon geplant waren. Und ja, das war hardcore. Und ja, ich beschreibe es immer noch als Zickzack, weil es immer viel unklar zwischendurch war.
Okay, wow. Aber du musstest jetzt nicht also du hast in dieser Zeit jetzt keine Chemotherapie gehabt und keine Bestrahlung?
Ich habe da im Anschluss eine Bestrahlung gehabt und eine medikamentöse Behandlung. Und die Chemotherapie ist dann durch den, ich glaube, es war damals der Onkotype, ausgeschlossen worden.
Ja.
Ja, das war relativ klar, dass das das Rezidivrisiko nicht deutlich gesenkt hat. Ja, im Vergleich zu nur mit Medikamenten. Genau, also von daher hatte ich dann eine Bestrahlung, medikamentöse Behandlung, die ich mittlerweile beendet habe, ja.
Also warst du auch so gesehen in der Antihormontherapie?
Ja, genau.
Okay. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie war das für dich? Also als die Diagnose dann klar war, was hast du in dem Moment gefühlt?
Ja, das ist so ein bisschen krass, weil ich habe tatsächlich 10 Jahre vorher eine meiner besten Freundinnen an Krebs verloren.
Oh wow.
Und als sie gestorben ist, gab es bei mir kurz so einen Gedankenblitz, wenn die das hatte, kann ich das auch kriegen.
Oh, okay.
Also von daher war das dann echt so, ich will gar nicht sagen, dass es keine Überraschung war. Aber irgendwie war das so, es hat mich nicht aus den Latschen gehauen in dem Moment.
Verstehe.
Und ich hatte eine ganz andere Diagnose als sie. Also anders. Bei mir ging es nie. Und mein Onkologe sagte damals, als das Laborergebnis kam, wir sprechen hier nicht darüber, dass sie ihr letztes Weihnachtsfest planen müssen, sondern wir sprechen darüber, dass sie ihre Enkel erleben werden.
Ja, sehr
also
gut.
So, das war, also der war wirklich fantastisch da in der Begleitung.
Ach, schön.
Genau, also so von daher war das gar nicht, ich habe ja auch erst nach der Stanzbiopsie war es ja gutartig. Und dann war ich so in dieser Maschinerie drin, dass es viel mehr funktionieren war als, wie geht's mir damit jetzt eigentlich? Ja.
Okay, wie war das für dich, als du jetzt oder als es sehr, sehr viele Operationen gab? Also wie konntest du dann eben auch körperlich damit umgehen, vielleicht auch seelisch damit umgehen?
Ich habe jetzt das Glück, dass ich selber kein Thema mit Operationen habe. Also das
sehr
ist
schön.
Jetzt nichts, was mich in Angst und Schrecken versetzt. Ich habe auch ein Thema mit Zugang legen und Spritzen und solche Geschichten so. Also das, glaube ich, ist schon
sehr wichtig
als Vorteil, dass das keine zusätzliche Baustelle ist, die ich da irgendwie beackern musste. Ich hatte vor dieser ganzen Zeit Urlaube währenddessen gebucht, war in so einem Retreat in den Bergen in Griechenland, wo wir auch
schön
Heilungszeremonien gemacht haben. Das passte im Nachhinein so gut zusammen. Also ich war dadurch wirklich so supported auch. Und im Nachhinein, du hattest mich ja vorher gefragt, was könntest du weitergeben oder was ist, ja, was hat dich da durch die Zeit getragen, wo ich immer dachte, kann ich gar nichts zu sagen. Und es ist aber nicht die Wahrheit, weil ich habe getanzt.
Oh, toll.
Ich habe mich da durchgetanzt durch die Zeit. Also ich bin vorher schon ganz viel hier im Hamburg tanzen gewesen, Conscious Dance, also im freien Tanzbereich. Und ich bin immer sofort zum Tanzen gegangen, weil es war so ein bisschen, es ist auch so, weiß ich, makaber. Aber ich dachte, die operieren mich ja eh sofort wieder. Mhm. Also wenn da irgendwas kaputt geht, dann operieren die das schon wieder. Also so, so das kann ich jetzt so leicht sagen. Mhm. So hat es sich natürlich nicht immer angefühlt.
Nee, ist aber ja auch klar. Ja.
Trotzdem
im Nachgang kann man das sagen.
Im Nachgang, was mir so, ja. Mhm. Und ich erinnere mich aber auch an Momente, wo ich auf Laborergebnisse gewartet habe nach der Stanze. Da saß ich im Krankenhaus auf meinem Bett. Ich konnte nichts essen und gar nichts zu mir nehmen. Ich wartete auf den operierenden Professor. Und dann kam durch Zufall der Psycho-Onkologe rein und sah mich und sprach mit mir und hat Sehr mich gut. einfach total gut unter. Also das war schon wirklich sowas ganz Zeitnahes, was mir dann da richtig gut geholfen hat. Halt
Ach auch. Schön, sehr, sehr. Das ist auch so wichtig. Gab es mal so einen Moment, wo du an deine Freundin gedacht hast und wo du auch Angst hattest, dass du es vielleicht auch nicht schaffst? Oder war das von Anfang an klar, nö, gar kein Problem, ich gehe da so durch?
Nee, da war ich im totalen Vertrauen mit dem, wow. wie mein Onkologe da reingegangen ist. Also da habe ich ihm einfach zu 100% mit der Aussage vertraut. Und es gab da auch nie irgendwelche kippeligen Momente. Mhm. Also auch wenn es von gutartig zu bösartig gegangen ist und es ist doch ein Tumor und es kann nicht brusterhaltend operiert werden, es wird direkt wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Aber nein, das gab es nie.
Hast du in den Momenten oder auch als die Diagnose kam, hast du da das Gefühl gehabt, dass deine Freundin dich aus dem Himmel begleitet?
Gute Frage. Ich glaube, ich war da gar nicht so im Kontakt mit ihr in der Zeit.
Okay.
Nee, es war eher so ein bisschen, ich war da auch schon gar nicht mehr so im Kontakt mit ihrer Familie. Es war eher so ein bisschen, ob kommuniziere ich das jetzt oder nicht? Nee, es war eigentlich eher so dieses, immer mehr mit dieser Erinnerung, oh Gott, habe ich es irgendwie herbeigerufen oder so. Also all die psychischen Komponente, die diese Krebserkrankung so mit sich bringt. Ja. Also die fand ich, weil du mich ja auch fragtest, wie es mir seelisch ging. Also ich war sehr, sehr bereit dafür, mir immer wieder sowas wie die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Oh, wow. Okay.
Also so gerade dieses, okay, wie habe ich mein Leben bisher gestaltet? Mhm. Ist es deswegen dazu gekommen? Ich gehörte in keine Kategorie wie Alter, Gewicht, also was immer so gefragt wird, Rauchen, Alkohol.
Ja, ja.
So.
Klassiker, ne?
Ja, der Klassiker, wo sie versuchen, einen in so eine Kategorie zu stecken, konnte ich nirgendwo einen Haken machen. Und von daher habe ich gemerkt, und das fand ich wirklich beeindruckend auf eine negative Art und Weise, wie schnell ich bereit war, mir eine Schuld in die Schuhe zu schieben.
Wow. Ich glaube, das ist auch was, also ich habe ja schon so viele Interviews auch geführt und ich glaube, das ist was, worüber ganz, ganz viele Menschen auch nachdenken. Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Welche Schuld muss ich jetzt hier auf mich aufnehmen? Dann eben auch. Ne? Und das ist so wichtig, dass man wirklich auch weiß, keiner ist an der diese an einer Diagnose schuld, also an einer Krankheit schuld. Das gibt es definitiv nicht. Und das ist unglaublich wichtig, das auch wirklich den Menschen da draußen mitzugeben, weil das oder was das mit dir machen kann, ist auch schier unglaublich. Dann, wenn du nicht gefestigt bist, wenn du nicht gestärkt bist, wenn du nicht aufgefangen wirst, dann auch durch deine Familie, durch deinen Freundeskreis. Sei es dann eben auch durch Begleitung wie ein Psycho-Onkologen oder auch eine andere Begleitung. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, also dass wir da keinerlei Schuld dran tragen. Ich habe das auch immer damals gedacht, also dass ich auch eine tiefe Schuld in mir trage, dass meine Mama nicht mehr da ist, dass meine Mama gestorben ist. Ne? Also ich habe mir das unglaublich lange vorgeworfen, aber das ist so wichtig, dass wir das definitiv auch lernen dürfen, dass es keinen gibt, der schuld ist.
Ja, und es ist so einfach, auf psychischer oder psychologischer Ebene ist es ja auch so verständlich, wir suchen nach Erklärungen, damit wir
genau.
uns festhalten können.
Ja.
Und wenn die überhaupt nicht greifbar sind, dann fallen wir halt auf uns zurück.
Richtig.
Und ich meine, ich war in der Zeit in einer therapeutischen, gestalttherapeutischen Ausbildung. Ich war in einer Ausbildungsgruppe, ich hatte selber Therapien, ich habe Therapiebegleitung in der Zeit für die Ausbildung gehabt. Und nichtsdestotrotz, obwohl ich sehr therapieerfahren und auch ständig in dem Kontext unterwegs war, habe ich gemerkt, wie schnell das reingeht. Und genau das, was du sagst, wir sind definitiv nicht schuld. Und das Tor dafür, das ab und zu denken, ist leider ziemlich offen, wenn es darum geht, eine Erklärung zu finden. Und dann braucht es eine Begleitung, absolut.
Ja,
absolut.
Ja, definitiv. Ja. Was ist so danach passiert? Also wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du dann auch körperlich und vielleicht auch seelisch wieder auf die Beine gekommen bist?
Ja, das ist so, weil ich ja gerade am Anfang auch sagte, ja, es ist 10 Jahre her und es fühlt sich an wie gestern. Also so, es ist unterschiedlich.
Ja.
Also wirklich unterschiedlich. Ich erinnere mich mit dem Körperlichen nicht mehr so ganz, weil ich ja wirklich die ganze Zeit zwischendurch ja auch, ich bin immer wieder zum Tanzen gegangen. Also sprich, das habe ich überhaupt nie unterbrochen. Deswegen würde ich sagen, körperlich war ich sehr schnell fit. Und es stimmt aber nicht, weil dann danach ja in die Anschlussheilbehandlung und habe dann im Nachklang erstmal gemerkt, wie kaputt ich von dieser Bestrahlung war.
Ja, natürlich.
Wie kaputt ich in dieser Anschlussheilbehandlung war und wie mir diese Medikamente zugesetzt haben. Dann irgendwann auch gesagt haben, mache ich hier jetzt nicht mehr weiter. Da ist gerade der Effekt in meinem Leben so viel größer, als dass ich daran glaube, dass ich sie brauche. Also von daher, ich habe 6 Jahre einen Teil der Medikamente genommen.
Das ist schon eine lange Zeit.
Mir wurde immer gesagt, ich habe nicht so viele Nebenwirkungen, da bin ich anderer Meinung gewesen.
Hattest du Tamoxifen?
Ja, Tamoxifen 6 Jahre und ich hatte am Anfang, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr, glaube ich, Soladex.
Ja, Soladex, ja, ja.
Das ging gar nicht.
Nee. Kann ich voll nachempfinden.
Für mich ging das gar nicht. Und es war auch im Nachhinein, würde ich sagen, eine ziemliche Überdosierung. Aber ist mein Empfinden. Also,
ja. Natürlich darf jeder seine eigene Meinung tragen.
Ja.
Das sage ich auch immer wieder.
Genau. Ist und das, ist ja, und das ist das finde ich super, super wichtig. Es ist ab dem Moment, wo die Diagnose ist, so individuell.
Ja, ja.
Deswegen, ich bin auch kaum in krebserfahrene, krebsbetroffene Gruppen gegangen, weil ich gemerkt, das ist so unglaublich individuell.
So.
Also, und auch im Bekannten- und Freundeskreis habe ich wirklich geguckt, wie mache ich das, weil es wirklich nur ein Einzelfall ist. Ne? Deswegen ist das, was ich jetzt sage, auch genau meine Entscheidung.
Total. War. Ganz, ganz wichtig auch. Ja.
Definitiv. Naja, und dann war es halt, ich meine, ich habe dann das Implantat gehabt und ich habe Einschränkungen durch die Lymphknotenentfernung gehabt. Also ich bin nach wie vor in physiotherapeutischen Behandlung.
Lymphdrainage.
Die machen hier so eine Special, die sind hier sehr spezialisiert auf Brustkrebs. Die machen so eine Kombi zwischen, ich würde sagen, manueller Therapie und Lymphdrainage.
Mhm.
Ja.
Sehr gut.
So eine spezialisierte Praxis hier.
Ja,
genau.
Interessant.
Also von daher habe ich tagtäglich damit zu tun.
Ja, absolut.
So,
ja,
weil es einfach körperlich immer so präsent ist.
Ja. Wie viele Lymphknoten wurden dir entnommen?
Die Hälfte. Also da habe ich nicht zugeschlagen dann, ja.
Wow, okay, krass.
Ja.
Das ist schon heftig.
Ja. Und ich habe kein Lymphödem ausgebildet und trotzdem ist mein Arm immer wieder sehr anfällig halt.
Oh. Ja, klar, wenn man natürlich auch, wenn so viele Lymphknoten auch entnommen werden, ist es auch wichtig, dass man weiterhin dann auch eine Lymphdrainage bekommt und um dem Ganzen natürlich auch vorzubeugen. Ne? Und es tut einem ja auch gut. Also ich fand das immer sehr, sehr heilsam, dann eben diese Stunde zu nutzen und da zu liegen, sich einfach schön massieren zu lassen, ein bisschen zu quatschen. Also ich fand das immer sehr gut.
Ich bin da super dankbar darum.
Ja.
Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich an irgendeiner Stelle vom Gesundheitssystem abgehängt worden bin, was diese ganze Behandlung angeht. Also da
sehr schön.
Bin ich wirklich einfach absolut dankbar, auch die Erreichbarkeit meiner Ärzte. Naja, und was ich irgendwann hatte, war, dass diese engmaschige Akutbehandlung zu Ende war, diese ganzen Nachkontrollen. Und da habe ich gemerkt, oh, das war ein krasser Übergang. Da gab es dann hier in Hamburg im UKE eine Stiftung, die mir dann empfohlen worden ist, die sich wirklich nochmal mit mir auch zu verschiedenen Themen jeweils 1,5 Stunden hingesetzt haben und sich nochmal ganz genau mit mir besprochen haben. Und das hat mir ganz doll geholfen, aus dieser Akutbehandlung ständig Mammographie oder Ultraschall und Blutuntersuchung und was da alles gemacht wird. Und irgendwann schlich das so aus und ich so, zu welchem Arzt gehe ich denn jetzt eigentlich als Nächste? Und da hat mir das mit diesen langen Gespräche haben mich da auch nochmal sehr, sehr unterstützt.
Wow, sehr schön. Bist du dann, nachdem du dann körperlich wieder fit warst, bist du dann auch relativ schnell wieder in deinen Job zurückgekehrt?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich war angestellt, bevor ich erkrankt bin. Ich habe mich dann krankschreiben lassen.
Ja.
Und ich war ja in Ausbildung zur Gestalttherapeutin und ich habe in der Zeit irgendwann angefangen, meine praktischen Stunden als Gestalttherapeutin mit Klienten auch anzufangen. Mhm. Aber in meinem Angestelltenjob, das war abgesprochen, war ich noch krankgeschrieben. Mhm. Und ich war relativ lange krankgeschrieben, weil ich gemerkt habe, ich will da gar nicht mehr zurück.
Ja, guck mal.
Und ich konnte die Entscheidung aber noch nicht treffen. Da hat mir dann irgendwann mal ganz liebevoll meine Hausärztin geholfen, diese Entscheidung zu treffen, als es darum ging, wie lange kann ich jetzt noch krankgeschrieben bleiben oder nicht. Und dann habe ich tatsächlich komplett in den gestalttherapeutischen Bereich gewechselt, weil ich halt neben dem Tanzen diese Gestaltbegleitung hatte und selber auch Menschen mit Gestalttherapie begleitet habe und einfach gemerkt habe, ja, das erfüllt mich, damit geht's mir gut. Und ja, genau. Also da hat sich dann so ein Wechsel auch vollzogen. Oder ich habe ihn getraut zu mich.
Sehr, sehr gut. Du hast ja gesagt, du hast, oder deine Leidenschaft ist das Tanzen. Mhm. Und du hast dich auch immer durch die Zeit getanzt.
Ja.
Das ist so schön, weil das habe ich schon mal gehört. Auch in einem Interview, was ich vor ein paar Wochen gerade geführt habe mit der lieben Corinna, auch aus Hamburg.
Das fanden wir ja auch mal irgendwo zusammen. Das ist spannend.
Und sie hat es nämlich auch gesagt und das fand ich so schön, dass du das jetzt auch wieder erwähnst und Bewegung ist eben was unglaublich Wertvolles und ja, wie schnell wir da auch auf die Beine wieder kommen und wie schnell der Körper dann auch wieder fit ist, also wenn wir uns bewegen vor allem auch.
Ja, absolut. Und bei dem Tanzen, also ich bin jetzt hier, ich tanze ganz viel Conscious Dance, so barfuß tanzen und achtsam tanzen und wirklich deinen Körperimpulsen folgen. Und ich ich gehöre zu den Menschen, die nicht nach außen in Angst und Schrecken geraten. Ich gerate nicht in Panik, ich werde ganz still.
Okay.
Und das heißt, ich werde auch still und unbeweglich und starr auch.
Okay.
Und da ist dieses Tanzen so mit dieser Musik von außen und dann folgt dein Körperimpulsen und ich war in der Szene schon sehr drin und hatte da halt auch sehr viel vertraute Menschen. Also sprich, ich musste das auch nicht alleine alles mit meinem Mann hier ausmachen, sondern ich hatte da Menschen, wenn ich gemerkt habe, da kamen die Tränen, wo ich erinnere mich noch an Szenen, wir haben hier eine evangelische Kirche, in der hier getanzt wird, die Kirche der Stille in Hamburg. Da habe ich bei einer Tanzfreundin eine halbe Stunde im Schoß gelegen. Sie wusste gar nicht, worum es geht, aber ich habe geweint, sie hat mich gehalten und irgendwann haben wir wieder freudestrahlend getanzt. Also diese ganze Beweglichkeit halt. Ne? Mhm. Und ja, körperliche Fitness ist der eine Nebeneffekt und es ist aber auch dieses, ich bringe meinen Körper in Bewegung.
Ja.
Und dann vielleicht noch mit Impulsen, wo es nicht darum geht, wie siehst du jetzt aus und so, sondern was brauchst du jetzt? Da habe ich gemerkt, das hat mich dann auch innerlich wieder in Bewegung gebracht, wo ich zu so einer Starre neige halt.
Mhm. Wie ging es dann weiter bei dir? Erzähl doch mal ein bisschen. Es ist in den letzten 10 Jahren ja sehr viel passiert.
Ja, wie ging es weiter? Ja, ich habe weiter Physiotherapie, die Nachbehandlung gemacht. War mir eigentlich, nachdem ich ja gedacht habe, als meine Freundin gestorben ist, okay, ich kann auch an Krebs erkranken, war ich mir sehr, sehr sicher, ich werde nicht wieder an Krebs erkranken.
Sehr gut.
Das war eine ganz gute, schöne Haltung. Es war anders als vorher so. Und die war nicht von irgendwo hergenommen, sondern die kam so aus dem Inneren heraus. Genau, ich habe als Gestalttherapeutin gearbeitet, habe dann irgendwann eine Klopftechnik dazu genommen, wo ich heute sage, ah, die hätte ich gerne damals dabei gehabt halt. Und tatsächlich habe ich jetzt kurz bevor wir jetzt sprechen, nochmal eine zweite Runde drehen müssen, weil ich auf einmal eine Unklarheit in der auf dem Implantat hatte, eine Gewebeunklarheit.
Oh, okay.
Und da habe ich jetzt aber vor einer Woche erfahren, dass es gutartig ist.
Ach so,
tatsächlich nicht. Also das hat auch schon das große Labor bewiesen dieses Jahr. Aber da habe ich gemerkt, so wie krass, wie nah es da einfach nochmal dran war.
Ja. Ja.
Auch wenn viel passiert war, aber dieses Zurückkatapultieren ging sehr, sehr schnell.
Glaube ich dir sofort. Aber so schön, dass du so gute Nachrichten bekommen hast, ne? Und das ist ja das Entscheidende vor allem dann auch. Ne?
Ja.
Du hast mir ein bisschen auch geschrieben, dass du noch eine andere Ausbildung gemacht hast. Ist es richtig?
Ja.
Magst du da ein bisschen mal drüber erzählen?
Genau, das war das Stichwort, was ich gerade schon habe fallen lassen. Ne? Also ich hatte, wie gesagt, ich habe diesen großen Glück gehabt, im therapeutischen Kontext die erste Behandlung durchgemacht zu haben. Also da auch erleben zu dürfen, dass Angst und Schrecken und Traurigkeit und dann Freude ganz nah beieinander liegen. So. Aber dadurch, dass ich dazu neige, in so eine Starre zu kommen und eher auch Gefühle runterzuschlucken und auch gemerkt habe, ich meine, ich war im Familienkontext mit meinem Mann und mit meinen Kindern und habe ich dann in einem ganz anderen Zusammenhang eine Klopftechnik kennengelernt, die EFT-Klopftechnik, wo Körperpunkte beklopft werden, die unser körpereigenes Botenstoffsystem anticken, entspannte Botenstoffe zu produzieren, damit Stress reduziert wird. Und
sehr gut.
Das habe ich in einem Lernkontext während meiner Ausbildung kennengelernt. Ich hatte Lernblockaden und habe das Klopfen kennengelernt. Und dadurch durch die Prüfung damit durch die Lernblockaden gekommen und war so fasziniert und habe das dann ja mir so auferlegt, dass ich das gelernt habe und ist ein Teil von mir privat geworden. Ich wende das in meinen Therapien an und ich durfte es jetzt bei dieser Wiederholungsschleife selber auch nochmal testen. Also ich sage halt, ich hätte es gerne vor 10 Jahren schon gekannt und jetzt kannte ich es und durfte es nochmal nutzen. Ich hätte gerne drauf verzichtet, aber ich hab's. Ja, und das ist einfach so schön, weil du es mit deinen Händen machst, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und das ist einfach dein Nervensystem, wenn es in Angst und Starre ist und die Botenstoffproduktion Angst und Starre weiter befeuern, so wirklich über das Klopfen ganz dumpf deinen Körper animierst, erstmal entspannte Botenstoffe zu produzieren. Und das alleine finde ich schon total faszinierend, dass das. Genau, und das ist jetzt zusätzlich zur Gestalttherapie, ist diese EFT-Klopftechnik mein zweites Steckenpferd.
Sehr interessant.
Und zum Tanzen, aber Tanzen mache ich ja privat.
Sehr, sehr gut. Weil du hattest ja auch noch geschrieben, dass du Heilpraktikerin für Psychotherapie bist, richtig?
Genau, in der Zeit habe ich das EFT-Klopfen kennengelernt, als ich mich für die Prüfung vorbereitet habe.
Ja. Sehr, sehr schön. Was hat es für dich bedeutet? Also kannst du uns, wir machen das ja auch gleich zusammen, das freue ich mich sehr drauf, aber kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was ist das eigentlich, wann kann man EFT vor allem auch anwenden und erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Also das ist eine Selbsthilfetechnik, du wendest es immer bei dir selber an und du kannst es präventiv anwenden als tägliche Routine. Und deswegen fand ich es so schön, als du vorhin den Podcast eingeleitet hast, liebe Hörer, nehmt euch doch einen Tee, weil du kannst es als Routine um jeden Tee, den du trinkst, herum einmal klopfen. Und diese Routine bewirkt dann, dass du wirklich auf körperlicher Ebene dem Körper immer sagst, hallo, produziere mal entspannte Botenstoffe. Und das hat zur Folge, dass halt immer wieder diese Botenstoffproduktion aktiv angetickt wird und du so dein Pegel höher hältst.
Okay, ja.
Also das ist das, als Routine das zu machen, wenn du gerade nicht in angespannten Situationen bist. Und in angespannten Situationen ist es ja so, dass wir oft nicht mehr klar denken und handeln können, sondern da geht es irgendwann ums Überleben auf eine Art und Weise.
Genau.
Ja. Und da ist es ganz gut, dass wir Sachen schon routiniert können. Also deswegen ist es ganz gut, immer mal um die Teetasse herum zu klopfen. Und wie das geht, können wir auch gleich super gerne machen. Damit es dir in angespannten Situationen zur Verfügung steht, dass du vielleicht, wenn es gut läuft, schon automatisch klopfst.
Ja.
Ja. Und in angespannten Situationen ist es tatsächlich so, dass du anfängst zu klopfen. Und du nimmst das, was gerade unangenehm ist, einmal wahr. Du drückst es nicht weg, sondern du nimmst es einmal wahr und du spürst, also wie ich jetzt zum Beispiel, als ich auf dieses Laborergebnis vor einer Woche gewartet habe, boah, ich habe so verdammte Angst. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein Déjà-vu von vor 10 Jahren. Das habe ich gespürt und mein Körper hat Stressbotenstoffe produziert. Und dann habe ich geklopft und meinem Körper gesagt, produziere mal bitte entspannte Botenstoffe. Und so hat meine Angst eine neue Erfahrung gemacht. Und mein Körpersystem, also ich habe die Angst gespürt, sie war da. Und gleichzeitig hat mein Körper erfahren, ah krass, aber es werden ja entspannte Botenstoffe produziert.
Okay. Und
dadurch verändert sich die emotionale Verhaftung an ein Thema. Manche beschreiben das so, dass sie so einen Abstand auf einmal bekommen.
Interessant.
Und wenn wir so emotional aktiviert sind und in Angst sind, sind wir ja voll involviert und sind entweder starr oder wissen gar nicht mehr, wo rechts und links ist und was wir tun sollen. Und dadurch, dass so ein emotionaler Abstand aktiviert wird, können wir nochmal in unsere Handlungsfähigkeit zurückkommen.
Mhm.
Ja. Und man beklopft Akupunkturpunkte, was da gleichzeitig auch die Hirnnerv-Ausgangspunkte in unserem Gesicht sind. Also es ist nicht nur Akupunkturpunkte aus der TCM, sondern wirklich auch aus der Hirnforschung sind es auch die Hirnnerv-Ausgangspunkte. Und das finde ich so schön, wie immer alles so zusammenfließt.
Total, ja.
Und gleichzeitig, und das habe ich ganz oft mit Klienten bei mir in der Praxis, die dann sagen, ja krass, an den Punkten bin ich sowieso immer zugange. Also gleichzeitig sind es auch Punkte, wo wir ganz automatisch dran sind, wenn wir in eine nervliche Anspannung kommen.
Okay.
Ja, genau. Ja. Und das liebe ich einfach. Also ich liebe es ganz einfach. Ich liebe es ganz einfach und oberflächlich, nicht oberflächlich als flach gedacht, aber wenn irgendwas einfach ist, also du brauchst für das Klopfen nur dich und deine Hände.
Ja, richtig.
Ja, genau. Aber diese Komponenten, die da drin stecken, sind halt ganz spannend. Und ich mache es nicht so, wie es einige andere machen, positive Affirmationen in den Körper klopfen, weil wenn wir da noch nicht sind, dann glauben wir denen nicht. Also von daher, und die blöden Gefühle sind ja gerade da. Und die da sein zu lassen und dem Körper diese neue Erfahrung durch die entspannten Botenstoffe zu machen, das ist das, weswegen es so gut funktioniert auch.
Okay. Und welche Übung machen wir jetzt zusammen?
Wir machen beides. Wir machen einmal die ganz klassische Kopfrunde mit den Hirn-Nerv-Ausgangspunkten.
Okay.
Und dann zeige ich nochmal eine versteckte Technik, die wahnsinnig gut funktioniert, weil wenn man vor seinem Arzt sitzt, will man sich nicht im Gesicht rumklopfen. Ich zeige noch was Versteckteres.
Oh, interessant. Ja.
Cool. Ja. Mehr sollen wir es zusammen machen?
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Genau.
Und die Zuhörer müssen jetzt alle mitmachen, deswegen alle das natürlich hier den Podcast über YouTube angucken, sonst könnt ihr ja nicht mitmachen. Aber du erklärst es ja auch für diejenigen, die es nur hören können.
Ja, genau. Ich erkläre es jetzt auch für alle, die es hören. Also während des Autofahrens jetzt bitte nicht machen.
Nee, deswegen sage ich das.
Ja, genau. Aber alle, die jetzt mit ihrem Tee sitzen oder so, die können es jetzt sofort machen.
Mhm.
Genau, dann lade ich dich und alle, die zuhören, einmal ein zu gucken, wie geht's dir jetzt gerade? Also gibt's irgendwas, wo du merkst, da drückt was im Körper oder mich beschäftigt gerade etwas? Gibt's eine Anspannung im Kopf vielleicht oder gibt's ein Thema, ja, wo ich gerade eine Anspannung fühle? Wenn's das gibt, nimm es einfach mal, nimm den Körperbereich, falls es nichts gibt, ist das auch völlig okay. Mhm. Und dann atmest du mal ein und aus. Und es sind 9 Punkte, die wir jetzt beklopfen werden. Wir starten mit 3 bis 4 Fingern an der Handkante unterhalb deines kleinen Fingers. Kannst du mit den Fingerspitzen oder mit der flachen Hand klopfen? Also du klopfst an deiner linken Hand zum Beispiel an der Handkante und atmest ein und aus und konzentrierst dich mal auf das, was du vielleicht gerade als Anspannung wahrgenommen hast. Und dann gehst du mit 2 bis 3 Fingern auf den höchsten Punkt deines Kopfes, ein kleines Stück dahinter, und tippst da auch mit den flachen Fingern oder den Fingerspitzen, atmest ein und aus. Und dann gehst du mit 2 bis 3 Fingern über die Augenbrauen bei der Nasenwurzel, also, und kannst aber auch über den Augenbrauen entlang klopfen. Also nicht zwischen den Augen, sondern über den Augenbrauen entlang. Und das machst du entweder auf der einen Augenseite oder du machst es mit beiden Händen auf beiden Seiten. Das ist auch in Ordnung. Atmest wieder ein und aus und spürst nochmal zu der Anspannung oder zu dem emotionalen Thema, was dich gerade beschäftigt, zu der Angst oder dem Ärger. Und dann gehst du rechts und links neben die Augen in Höhe der Schläfe und klopfst in dem Bereich. Und wanderst unter die Augen hier aufs Jochbein. Und auch da kannst du wieder mit beiden Händen klopfen oder du nimmst nur eine Hand, atmest ein und aus. Und dann gehst du zwischen Nase und Oberlippe, da wo diese Kugel ist, und klopfst da auch mit 2 bis 3 Fingern. Und spür nochmal, wenn du zum Beispiel eine Anspannung im Schulter-Nackenbereich gehabt hast, spür da nochmal hin. Oder wenn du eine Ärger hast oder eine Angst, fühl da nochmal hin. Und dann gehst du zwischen Unterlippe und Kinn in die Kuhle. Und dann gehst du, wenn es geht, mit 2 Händen unterm Schlüsselbein klopfst du entlang. Und nicht auf dem Brustbein, sondern unterm Schlüsselbein. Das kannst du auch durch deine Kleidung durchmachen. Atmest ein und aus. Und zum Schluss ist es als letzter Punkt mit der flachen Hand an die Körperseite auf Höhe der Brust, da wo die T-Shirt-Naht ist. Das kannst du mit einer Hand machen oder du kannst, wenn das anatomisch funktioniert, mit beiden Händen rechts und links. Das ist dann gleichzeitig eine Selbstumarmung.
Sehr gut.
Genau, und dann lass das Klopfen ausklingen und atme nochmal ein und aus. Spür mal, wie sie es jetzt im Körper anspürt. Und auch, wenn du eine Emotion oder ein Thema hattest oder einen Körperbereich besonders hervorstach, spür mal hin, ob sich was verändert hat. Ist was mehr geworden? Merkst du es weniger? Merkst du auf einmal was anderes? Ich weiß nicht, wie geht's dir gerade, Kendra?
Ich bin auf jeden Fall ruhiger geworden, würde ich sagen.
Ja.
Mein Herzschlag ist runtergekommen. Mhm. Das habe ich schon gemerkt.
Ja. Und es war jetzt eine Klopfrunde. Mhm. Und genau, ich hänge jetzt gleich die geheime Variante an, weil wir ja sagten, manchmal machen wir was automatisch. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder ob es die Hörer kennen, aber wer gehört dazu? Und wenn er angespannt ist, dass er anfängt, an den Fingern zu pulen oder zu knibbeln oder so dran rumzubeißen.
Meine Tochter.
Ja. Und das ist das, wo der Körper sagt, hallo, hallo, hier sind Akupunkturpunkte, komm da mal bitte ran und führ uns mal in die Entspannung. Und deswegen fangen wir jetzt nicht an den Fingern zu knabbern und zu beißen, sondern wir drücken die jetzt mal und aktivieren da die Akupunkturpunkte, die auch entspannte Botenstoffproduktion anschmeißen. Und immer wenn jemand anfängt, an den Fingern zu knabbeln, zu beißen oder zu kneten, kannst du stattdessen ab sofort das Fingerdrücken machen.
Okay, genau. Das werde ich hier sagen.
Ja, genau. Und dafür nimmst du deinen Daumen und du nimmst den Zeigefinger und den Daumen der anderen Hand, bildest eine Zange und legst den Daumen und Zeigefinger der Zange an deinen linken Daumen, in dem Bereich, wo der Nagel aus dem Finger kommt, rechts und links am Nagelbett. Und drückst einmal ganz kurz, atmest ein und aus. Und wanderst jetzt einmal alle 10 Finger mit dieser Zange entlang. Immer wieder die Fingerspitze, den Daumennagel rechts und links in die Zange nehmen. Einmal kurz drücken, ein- und ausatmen für dich und zum nächsten Finger wandern. Mach das mal mit allen 10 Fingern. Die kannst du ganz entspannt in deinen Schoß legen. Da muss nichts hochgehalten werden. Und drück die mal und atme ein und aus. Jetzt kannst du Atemzug für Atemzug machen.
Na.
Und wenn du mit allen 10 Fingern durch bist, und merkst, es kommt irgendwie ein Schüttelimpuls oder ein Ablegeimpuls der Hände, legst es einmal ab und spürst nochmal nach, wie ist dieses Fingerdrücken für dich?
Mhm. Ja. Hm. Gut. Sehr wertvoll auf jeden Fall auch.
Ja. Und das kannst du halt immer und überall machen. Mhm. Also dieses im Gesicht rumklopfen ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber dieses Fingerdrücken, gerade wenn du in einer angespannten Situation bist und du merkst, oh krass, ich pull schon wieder an meinen Fingern rum. Mhm. Nimm es als Impuls, die Finger zu drücken.
Ja, absolut. Ach, schön.
Und das war jetzt so ein super Quickie, ne? Also
ja, klar.
Dieses Klopfen, aber du hast es ja gerade schon gesagt und vielleicht geht es ja auch allen, die es gehört haben, wir haben eine Klopfrunde geklopft. Du sagtest, es hat sich was in meinem Herz verändert. Es ist wie so eine Ruhe entstanden.
Ja.
Und es ist wirklich gut, so als Routine um die Teetasse herum einmal am Tag 1 bis 3 Runden zu klopfen oder immer, wenn es dir einfällt.
Mhm.
Und in Akutsituationen, wenn du dran denkst zu klopfen, so lange zu klopfen, bis es dir besser geht.
Schön.
Du kannst es nicht überstrapazieren. Genau.
Hm.
Das ist so
schön.
Quickie fürs EFT-Klopfen. Und ich liebe es mittlerweile. Ich habe es als totalen Automatismus. Ich benutze es für mich als tägliche Routinen. Also ich habe es zum Beispiel mit Spazierengehen verkoppelt.
Mhm.
Und ich benutze es, habe es jetzt während meiner Wiederholungsschleife ganz viel genutzt. Und es unterstützt mich. Da war es auch ganz schön, dass mein Mann das auch kennt. Und wir haben dann gegenseitig uns die Finger gedrückt.
Schön.
Also wenn man sagt, so ich drück dir die Daumen, ich meine, irgendwoher kommen solche Sprichworte auch, ja. Aber wir haben uns dann gegenseitig beim Warten die Finger gedrückt und das war so ganz wertvoll, dieses
Mal. Wow. Toll. Richtig, richtig schön. Es ist ja auch jetzt in der letzten Zeit was passiert oder du bist ja in den Finally-Zügen. Also wenn die Podcast-Folge erscheint, dann ist der fertig. Und zwar möchtest du ja auch gerne etwas mitgeben und du planst einen Videokurs speziell für Krebserfahrene. Und was ich auch besonders wundervoll finde, dieses Wort Krebserfahren.
Ja.
Das hattest du ja, glaube ich, auch über eine Talkshow, ich glaube beim NDR.
Ja, bei der NDR Talkshow waren kürzlich ich weiß den genauen Namen nicht mehr, aber es waren Pinky Rudererinnen aus Wilhelmshaven und die sprachen von Krebs erfahren und das Wort habe ich mich absolut verliebt. Ja.
Ja, ich mag dieses Wort Krebsbetroffene auch gar nicht, aber nee, Krebs erfahren finde ich cool.
Genau, die haben halt gesagt Krebs erfahren, Menschen mit Krebserfahrung und
voll
das finde ich wahnsinnig schön, ja.
Total.
Genau. Ja, genau und ich bin gerade in den letzten Zügen Video zu produzieren und während wir sprechen und wenn wir fertig sind, wird der fertig sein und tatsächlich mit dem Schwerpunkt für Menschen, die Krebs erfahren, Krebspatienten sind, Krebsbetroffene und Angehörige. Und da geht es wirklich darum, dass ich nochmal das EFT, jetzt war es eine Quickie-Vorstellung, aber ich stelle es nochmal ganz in Ruhe vor. Ich klopfe sozusagen, wir klopfen gemeinsam, auch wenn es eine Aufzeichnung ist. Und ich gebe ganz speziell Anleitungen und Hinweise, wie es während der Diagnostikzeit, wie es vor während des Wartens, wie es nach dem Warten. Also wie, weil die Erfahrungen setzen sich ja bei uns im System fest.
Mhm.
Also wir denken dran und sind möglicherweise sofort wieder in der Angst. Und da kann EFT im Nachhinein so viel auch nochmal aufräumen, dass wir wirklich einen guten Abstand zu allem auch kriegen. Und da ist es mir so wertvoll, diesen Kurs zu machen, weil ich, wie gesagt, mir vor 10 Jahren schon gewünscht hätte, ich hätte EFT an der Hand gehabt. Und deswegen mag ich es wirklich allen Menschen an die Hand geben. Und ganz besonders auch zusätzlich den Angehörigen, weil ich meine, ja, die haben damit auch richtig viel zu tun.
Absolut, ja.
Und unterdrücken manchmal viel, viel mehr. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, zu klopfen und einen Abstand zu den Gefühlen zu kriegen oder eine neue emotionale Erfahrung zu machen, ja, das ist mir einfach wichtig.
Geht es in deinem Videokurs nur über das Thema EFT oder also sind das so bestimmte Module, die man da hat oder wie ist der genau aufgebaut?
Genau, es geht fast nur um EFT. Mhm. Ich kann mich immer schlecht auf eine Sache konzentrieren. Also es wird auch noch einen Schlenker zu kleinen, einfachen Hilfsmitteln geben, die aus meiner Erfahrung mir super gut geholfen haben, auch während der Krebserfahrungszeit. Oh, das wird so ein kleiner Bonus in diesem Kurs auch sein. Aber eigentlich geht es um die Anwendung von EFT. Es geht um Varianten, die möglichst schnell angewendet werden kann. Also wir haben jetzt ja schon einmal geklopft, ihr habt gemerkt, man kann es sofort machen. Es geht wirklich um Akutphase, um Nachklang, also es ist ganz kurz und sachlich und sofort einladend strukturierte Videos, die also das, ja, der Kurs wird einen Umfang haben von, vielleicht sind es insgesamt 45 Minuten oder so, aber es sind einzelne Videosequenzen, die dann 8 Minuten dauern.
Perfekt. Das kann man gut einbauen, auf jeden
Fall.
Ja,
ich scheue mich selber. Also die sind ganz klar aufgeteilt. Ich scheue mich selber vor langen Videos. Also das ist was man...
Ja, verstehe ich voll.
Ich liege im Krankenhausbett und meine Nerven spielen verrückt. Dafür wird es ein Kapitel geben und dann bin ich da und ich klopfe mit dir.
Ja.
Genau, so wird der Videokurs aussehen, ja, genau.
Das ist auch so wichtig. Also ich finde es so schön, dass du das auch machst und dass du es dir früher auch gewünscht hättest.
Ja.
Und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Hörern da draußen oder eben auch Menschen, die eine Krebsdiagnose gerade bekommen haben, die mittendrin sind in den Therapien, dass das so helfen kann, auch gerade von einem Arztbesuch dann auch, oder wenn man nicht weiß, wie fällt das Ergebnis aus, diese Wartezeit dann eben auch in irgendeiner Art und Weise zu überstehen. Und das ist unglaublich wichtig auch. Ja,
ja, zumal das ja auch also es geht um die Selbstwirksamkeit. Also wir sind in so einer Maschinerie drin, wenn wir mit der Schulmedizin gehen und sind so im Funktionieren und wir sind so darauf angewiesen, wann unser nächster Termin ist und wie die Therapie läuft.
Ja.
Und da, aus meiner Erfahrung, geht es super schnell, sich daran zu verlieren und sich da seine gesamte Handlungsfähigkeit abzugeben.
Ja, kenne ich ganz viele.
Wenn ich damals hätte klopfen können, hätte ich mir für viele Entscheidungen noch mal ein paar Tage mehr Zeit genommen.
Ja, es ist
aber,
so. Ja.
Aber ich war so ängstlich.
Verstehe ich total.
Durch das EFT ist es möglich, diesen Abstand auch zu kriegen und nochmal ich lehne mich nochmal zurück und guck jetzt nochmal rechts und links halt. Und ich kann selber was tun. Ich nehme es selber in die Hand, deswegen mit den Händen. Und das ist, und du brauchst niemanden, du brauchst keinen Psycho-Onkologen, der kommt, du brauchst niemanden, der dir Akupunkturnadeln setzt, du brauchst niemanden, der dich durch einen Bodyscan führt, du brauchst keine Yogamatte, wo du dich vielleicht nicht bewegen kannst oder magst.
Ja.
Du brauchst nur deine Hände und entweder klopfst du die Gesichtspunkte oder die Fingerpunkte oder noch andere. Das ist es. I love it.
So, so toll.
Ja.
Welche Menschen unterstützt du denn, beziehungsweise welche Menschen kommen denn zu dir, dass du sie begleitest? Sind es nur Menschen, die eben eine Krebserfahrung mit sich bringen?
Nee. Okay. Also ich biete ganz breit Psychotherapie an und es sind Menschen, die merken, mein Leben läuft gerade nicht so, wie es laufen soll. Und es gibt immer wieder Stöcker, die in mir in die Speichen gesteckt werden. Und sei es durch eine Krankheitsdiagnose, wie eine Krebsdiagnose zum Beispiel, sei es mit Burnout-Syndrom oder mit Beziehungsthemen oder Themen auf der Arbeit oder aber auch zwanghaften Handlungen und genau. Also das ist ganz breit gefächert und alles Menschen, die merken, so wie es jetzt ist, soll es nicht mehr sein.
Hm.
Ich wünsche eine Veränderung. Im Kopf weiß ich, wie es geht und ich schaffe sie aber nicht.
Hm.
Und da, ja. Da, was braucht es für den ersten Schritt in die Veränderung? Und da mit einer, bin ich mit der Begleitung da, ohne zu drücken und zu pushen und ohne etwas besser zu wissen, sondern aus dem Kopf in den Körper und in die Bewegung, in die Veränderung zu kommen. Ja, das ist das, was ich mache.
Sehr schön.
Ja. Und ich bilde auch in EFT aus. Also so quer, ja, also ich habe eine Praxis und bilde aber auch EFT aus, ja, zu verschiedenen Themen.
Super, super, super schön.
Mhm.
Du hast ja auch ein kleines Goodie mitgebracht für unsere Hörer, die eben auch diesen Podcast vor allem auch hören und davon auch profitieren dürfen. Und hast ja auch einen bestimmten Rabattcode auch generiert, der ja einen super Namen trägt, würde ich mal so behaupten.
Ja, genau, einen ganz naheliegenden Namen und super schön und genau. Also du kannst mit dem Codewort Mutmacher, können alle Hörer über den Link, der hier unter dem Podcast dann erscheinen wird, den Kurs bestellen und kriegen dann halt einen Rabattnachlass da drauf.
So schön.
Genau. Und sehr, über den Link hier unter dem Podcast oder über meine Homepage.
Ja.
Ja, genau.
Ach, klasse.
Und genau, gib das Wort Mutmacher ein und dann wird einfach der Rabatt abgezogen und du hast den Kurs für immer.
Oh.
Ja.
Und das ist auch so wichtig und ich finde das auch ein so riesengroßes Geschenk dann auch, ne? Mhm. Also für jedermann, die sich einfach drauf einlassen sollten und da gar nicht drüber nachdenken und es ist ja auch bewährt, also es ist ja auch, es gibt ja auch zahlreiche Studien darüber, das weiß ich selber auch, dass es auch bei ganz, ganz vielen Menschen vor allem auch was bewirken kann.
Ja, absolut. Also ich merke bei mir einen Unterschied, seitdem ich das kenne. Also ich habe mit Lernblockaden kennengelernt und seitdem klopfe ich privat. Ich habe dazu Ausbildung gemacht. Ich klopfe mit meinen Klienten. Ich klopfe in den Ausbildungen. Und ich merke einfach, wie sich emotional was bei mir verändert hat. Also das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Ich habe die Erfahrung mit Klienten, die Panikattacken haben, die kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu mir kommen konnten, die mir dann sagen, ich habe die ganze Zeit geklopft. Ohne Probleme mit der Bahn zu dir gekommen.
Wow.
Oder Menschen, die rausgehen, mit denen wir über ein Thema geklopft haben, wo erstmal alles feststeckte, die danach kamen und sagten, krass, 3 Stunden später hatte ich so eine krasse Klarheit und habe Entscheidungen getroffen und habe gemacht. Also das sind so die Erfahrungswerte, die reichen mir persönlich schon immer sehr aus.
Mhm.
Und es gibt genug Studien, es gibt wissenschaftliche Bücher zur Klopftechnik, dass wirklich neuronale neue Verbindungen aufgebaut werden, dass Synapsen im Gehirn neu verstrickt werden. Und ich spür's bei mir selber, meine emotionalen Ausschläge sind viel, viel flacher geworden, als sie mal gewesen sind.
Ich glaube, dass das bestimmt auch sehr, sehr gut anwendbar ist für Kinder, oder?
Absolut. Und ich, das ist, weil es geht ja darum, Gefühle, die gerade da sind, nicht wegzumachen.
Genau.
Sondern sie da zu lassen und zu unterstützen, dass sie da sein dürfen, indem wir emotional positive Botenstoffe dazugeben. Und gerade wie Kinder, wie schnell sagen wir denen, jetzt halt mal still oder mal so und so oder ist doch nicht so schlimm, hat doch nicht wehgetan oder in der Schule jetzt mal Augen zu und durch und so mit dem Lernen auch nicht. Und damit nehmen wir sie einfach so gar nicht ernst. Und wenn wir Kindern das an die Hand geben. Also ich habe viel Abiturientenerfahrung, mit denen ich viel klopfe. Und ich
Prüfungen,
weiß, Kollegen, die echt mit jüngeren Kindern auch klopft, es ist das Beste. Sie werden fühlen sich einfach so ernst genommen und können selber sich auch regulieren. Das ist auch nochmal wichtig.
Wow.
Also jeder Mensch kann klopfen.
Ja.
Ist überhaupt nicht altersabhängig.
Ich werde das auf jeden Fall auch mitnehmen, also auch gerade für meine Tochter und Für meine Familie dann eben auch, finde ich ganz, ganz wertvoll.
Und Kinder lieben es, was bei ihren Eltern zu sehen. Also wir dürfen Vorbilder sein und sie lieben es, mit den Eltern das zusammen zu machen. Und da gibt es wahnsinnig schöne Kinderrituale auch. Und
Ach, toll.
Und gerade auch dieses Gegenseitige, was mein Mann und ich jetzt gemacht haben, die Finger zu drücken. Und ich meine, wir streicheln Kindern ja sowieso, wenn wir Eltern sind halt und sind an den Fingern. Und dann können wir mit denen auch die Finger drücken zum Beispiel.
Ja, total. Absolut. Ja. Sehr gut.
Ja.
Liebe Svanche, was gibt es noch, was du den Menschen da draußen gerne mitgeben möchtest? Sie sind zum Beispiel gerade mitten in einer Diagnose, mitten eine Therapie haben oder auch, was kannst du ihnen als Botschaft mitgeben?
Trau dich, dich anzuvertrauen. Ja, dann merke ich, wenn ich das ausspreche, dass ich auch total in die Rührung komme, weil ich selber weiß, dass es manchmal ganz schön schwer ist. Aber trau dich, dich mit dem dir selber anzuvertrauen und auch anderen Menschen, wo du dich sicher fühlst, dich anzuvertrauen mit dem, wie es dir jetzt gerade geht. Dadurch machst du nichts schlimmer, sondern du schluckst nichts mehr runter und setzt dich nicht fest. Also ja, merke ich gerade, wenn ich das selber ausspreche. Mein großes Übungsfeld und ich weiß, wie gut es tut.
Schön. Gibt es eine Vision für dich, was du gerne ändern möchtest? Also gerade jetzt auch in unserer heutigen Gesellschaft, vielleicht auch in der Schulmedizin, aufgrund von einer Krebsbehandlung und dem EFT?
Naja, ich möchte, deswegen habe ich diesen Kurs produziert und ich mit dir da jetzt drüber. Ich möchte wirklich, dass alle Menschen, viele begegnen mir schon immer und sagen, ich habe schon mal was über das Klopfen gehört, aber ich möchte, dass es auch alle Menschen tun.
Ja.
Letztens hat mir ich war im Vortrag in einer Krebsberatungsstelle, durfte da einen Vortrag halten und da sagte mir eine und sagte, jetzt weiß ich, woher ich das kenne. Das hat mir meine Hausärztin irgendwann mal gesagt. Und da habe ich echt so gejubelt, wo ich dachte,
wow,
wie genial ist das denn? Und das ist wirklich mein Wunsch. Ich hätte gerne, dass alle Menschen EFT in der Hand haben und es kennen, keine Angst vor ihren Gefühlen haben, sich zuzutrauen und zu lernen. Es sind biochemische Wellen, die uns durchrauschen. Ganz pragmatisch gesagt.
Ja. Yeah.
Und ich hätte einen ganz großen Wunsch, dass alle medizinischen Bereiche miteinander sprechen, dass die Komplementärmedizin mit der Schulmedizin spricht. Und
das wäre mal schön.
Schulmedizin mit der Komplementärmedizin spricht und wir als Patientinnen und Erfahrene nicht immer zwischen den Stühlen sitzen und das Gefühl haben, wir werden komisch angeguckt, wenn wir mit der einen Seite und der anderen Seite sprechen und wenn wir berichten, was die eine und die andere Seite sagt.
Ja.
Ich wünsche mir sehr, dass die miteinander ins Gespräch kommen und ihre unglaublichen Kompetenzen einfach mal in einen Topf werfen.
Ja, das kann ich zu 1000% nachempfinden. Das ist auch so mein Wunsch, definitiv. Also nicht nur die Komplementärmedizin und die Schulmedizin, sondern ich finde, da gehört auch definitiv die seelische auch dazu. Die Seele, definitiv. Ja. Die wird ganz, ganz oft vergessen und nach hinten geschmissen.
Ja.
Und wenn man das alles miteinander verbindet, also auch die spirituelle Welt mit der medizinischen Welt, mit der Komplementärmedizin, dann haben wir wirklich, glaube ich, alles erreicht. Und ich sage es immer wieder, wir stecken noch so in den Kinderschuhen, wenn man sich Amerika anschaut, was da alles so möglich ist, dass man da einfach nochmal sich noch mehr öffnet dann auch, ne? Und dass man da nochmal mehr Augen auch hat, noch mehr Ohren auf hat. Und es gibt so viele Studien. Und wenn Deutschland so auf diese Studien abfährt, dann müssen sie eben auch sich nochmal andere Studien dann anschauen. Ja.
Ich meine, in dem Krankenhaus, in dem ich mich jetzt in Hamburg habe zweimal behandeln lassen, da sind die schon sehr breit aufgestellt. Und nichtsdestotrotz, es wird kurz gesagt, wollen Sie mit einem Psycho-Onkologen sprechen? Wenn ja, sagen Sie mal Bescheid. Und dann ist diese Person, der man Bescheid sagen kann, aber sofort auch schon wieder weg.
Ja.
Weil es halt auch gar nicht so viele Plätze gibt. Also es sollte alles inclusive sein. Und deswegen auch dieses, mute dich zu, trau dich.
Ja, absolut.
Genau.
Total schön. Ich habe noch so einen letzten Satz, den ich dir gerne mitgeben möchte.
Ja.
Und zwar, gibt es einen persönlichen Satz oder ein Mantra, was dir selbst Kraft schenkt oder geschenkt auch hat und was du gerne weitergeben möchtest?
Da fällt sofort mein Blick. Ich habe hier so ein Regal mit vielen Dingen, die mir wichtig sind. Und ich meine, da komme ich immer wieder aufs Tanzen zurück. Und da steht ein Schriftzug und der ist Augen zu und tanzen.
Oh, sehr gut.
Ja.
Ja, definitiv.
Und alle Sprüche drumherum, die ums Tanzen gehen. Und ich mag ja die Vielfalt. Ich liebe auch die Aussage von Pippi Langstrumpf. Das habe ich noch nie gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass es funktioniert. Und so mit all diesen neuen Schritten. Also wenn jemand noch nicht tanzt, noch nicht klopft, ich habe das noch nie gemacht, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das schaffe, das zu kombinieren.
Oh wow, so, so schön. Liebe Swantje, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für die Zeit, die du uns geschenkt hast, dass du uns mitgenommen hast. Und gerade jetzt auch in der stressigen Weihnachtszeit kann man EFT wirklich sehr, sehr gut auch anwenden.
Unbedingt.
Definitiv. Ne?
Überall
ganz wichtig.
Da, wo man immer da, wenn unser Herz nicht auf ist. Wir brauchen dafür zum Glück keine Krankheitsdiagnose. Immer
genau.
Da, wo wir merken, unser Herz ist nicht geöffnet, sondern wir sind im Stress und in der Enge. Mhm. Weihnachtszeit ist prädestiniert, um die ganze Zeit zu klopfen, unbedingt.
Ja, definitiv. Deswegen sage ich, danke, verabschiede mich schon mal von dir. Die letzten Worte gehören jetzt nur dir. Alles, was du gerne noch der Community mitgeben möchtest, darfst du jetzt gerne von Herzen tun. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit. Alles Gute für dich und danke, dass du hier warst. Ich freue mich sehr auf deinen Kurs, ihn auch selber auszuprobieren.
Mhm.
Und mach genauso weiter so. Du bist ganz wundervoll.
Ja, ich danke dir. Ja, was mag ich noch mit euch teilen? Das Klopfen und das Tanzen habe ich mit euch geteilt. Das mute dich zu, mute dich dir selber zu und sei total achtsam mit dir, mit wem du im Kontakt bist und wo du auch mal sagst, das tut mir gerade nicht gut und hör da auf dich. Das ist super, super wichtig.
Ihr wundervollen Seelen da draußen, wenn das nicht ein sehr, sehr schönes Interview war mit der lieben Swantje, dann hoffe ich sehr, dass dir ja diese Folge gefallen hat, dass du gerne eben auch bei Swantje auf ihrem Profil vorbeischaust. Wir verlinken hier natürlich alles in den Shownotes. Ich wünsche mir, dass du diesen Videokurs auf jeden Fall auch mitmachst, denn EFT ist wirklich für jedermanns was. Und vielleicht bist du gerade mitten in der Diagnose, weißt nicht, wie es weitergeht. Vielleicht fängt nächste Woche die nächste Chemotherapie an. Auch da kannst du EFT so gut einsetzen. Vielleicht steht aber auch die Operation schon an und ich weiß selber, wie viele Ängste das in einem hervorrufen kann. Und wenn man dann so etwas Wertvolles an der Hand hat, dann wünsche ich mir von Herzen, dass du das auch, dass du das auch machst, dass du es auch vor allem umsetzt und wenn du dann noch diesen wundervollen Code mit Mutmacher dann auch noch anwendest, dass du dann eben da auch noch 20% so da sparen kannst und das wünsche ich mir von Herzen für dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Weihnachtszeit. So wie Swantje es sagt, Augen zu und tanzen ist auch meine Devise. Ich liebe Musik, ich liebe Tanzen. Jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Und in diesem Sinne, ja, schau gerne bei Swantje vorbei, ihr in den Kontakt, wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema EFT, kannst du dir natürlich ganz, ganz viele Ratschläge dort auch holen. Wie immer, bleib gesund, komm durch eine stressfreie Weihnachtszeit vor allem auch, genieß sie einfach mal und es muss nicht alles perfekt sein und wir sind es auch nicht, deswegen nimm den Druck raus, nimm dir eine Tasse Tee, mach eine Kerze an, mach's dir gemütlich und hör unbedingt diese Podcast-Folge und teile sie vor allem auch mit der Welt. In diesem Sinne, ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Und mach's gut. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn du mich unterstützen möchtest, weil ich das Ganze ehrenamtlich mache, dann darfst du das natürlich von Herzen gerne tun. Mach's gut, bis bald und ciao.